Ich lese aus Gottes Wort, aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun.
Guten Morgen. Mittendrin ist eine Kirche in der Stadt und eine Kirche für die Stadt Potsdam. Wir sind davon überzeugt, dass der christliche Gott existiert, er sich uns mitgeteilt hat und dass es das Beste für unser Leben ist, als Menschen diesen Gott kennenzulernen, immer mehr, ihm dann immer mehr zu vertrauen und sich im ganzen Leben, im Alltag immer mehr nach seinem Willen zu richten. Das bedeutet es, Gott zu ehren. Und das ist das Ziel von uns als Kirche. Und diese Überzeugung teilt nicht jeder. Nicht jeder hier in der Stadt. Wahrscheinlich nicht mal jeder hier im Raum. Aber wir merken, dass immer mehr Menschen Interesse daran haben, sich zu informieren oder kritisch diesen christlichen Glauben zu hinterfragen. Und dafür wollen wir Raum geben. Und um das möglich zu machen, Tim hat es eben schon gesagt, feiern wir heute zwei Gottesdienste hier in der Stadt, um mehr Raum zu geben für mehr Menschen, um sich mehr mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Hier im Kabarett und im Kulturhaus in Babelsberg. Da haben wir gerade mit ungefähr 40 Leuten Gottesdienst gefeiert, in einem schönen Saal, in einer coolen Atmosphäre. Es war schön. Unser Verständnis von Kirche ist kein Einbahnstraßenverständnis. Nichts, wo man hingeht und sich von einigen Spezialisten bedienen oder versorgen lässt. Leider hat sich dieses Verständnis von Kirche irgendwann im Laufe der Kirchengeschichte eingeschlichen und auch ein Stück verfestigt. Aber das ist nicht das, wie Gott es sich gedacht hat, sondern wir kommen zusammen, um ausgestattet zu werden, und um uns gegenseitig auszustatten. Wir sind Kirche sowohl, um hier zu empfangen, als uns auch gegenseitig an dem, was wir bekommen haben, Anteil zu geben. Wir sind hier, um uns zu ergänzen und zu fördern. Und die ganze Struktur unserer Kirche baut auf der Überzeugung auf, dass das Evangelium der Gnade, die gute Nachricht, die wir in der Bibel nachlesen können, tatsächlich auch noch eine gute Nachricht für uns 2019 hier in Potsdam ist. So gut, dass diese Nachricht von Gott und dem, was er für uns getan hat, die Lebensqualität unserer Stadt, die ja schon ziemlich gut ist, noch verbessern und noch mehr verändern kann. Weil diese gute Nachricht Herzen verändert und weil diese gute Nachricht Menschen verändert und weil diese gute Nachricht Sichtweisen verändert. Und wir haben uns in den letzten Wochen hier in diesem Gottesdienst intensiv mit den Werten, mit der Vision unserer Kirche auseinandergesetzt, mit der gemeinsamen Grundlage und der Richtung, in die wir unterwegs sind. Und wenn du das verpasst hast oder nochmal nachhören willst, alles auf der Webseite zu finden. Wir haben uns Gedanken gemacht darüber, dass wir uns auf das Evangelium fokussieren, dass wir uns nach Gemeinschaft ausstrecken, darüber, dass wir uns auf die Bibel gründen, darüber, dass wir uns in Kleingruppen strukturieren und darüber, dass wir uns für andere Menschen motivieren. Und heute eben darüber, dass wir uns gegenseitig fördern und ergänzen. Unser Verständnis von Kirche ist eher das von einem Sportkurs, wo man jederzeit jeden mitbringen kann und man jederzeit einsteigen kann, Vorkenntnisse nicht erforderlich, als das Verständnis von einem Stadion, wo ein paar beteiligt sind und viele Zuschauer dabei sind. Wer mit Sport nichts anfangen kann, mehr das Verständnis von einer offenen Werkstatt, wo wir Werkzeuge bekommen, als von einem Möbelhaus, wo man Beratung durch Fachverkäufer bekommt. Wer damit nichts anfangen kann, mehr das Verständnis einer großen gemeinsamen Küche, wo jeder was beiträgt, als das Verständnis von einem Sternerestaurant mit Bedienung und Unterhaltung. Wir wollen uns dazu ermutigen und uns gegenseitig dabei helfen, dass jeder für die Gestaltung seiner persönlichen Gottesbeziehung oder für die Gestaltung seiner persönlichen Gottsuche das bekommt, was er dafür nötig hat oder sie, um dafür selbst Verantwortung übernehmen zu können und das immer besser. Deswegen ist Kirche für uns nicht in erster Linie eine Serviceeinrichtung für geistliche Bedürfnisse, sondern ein Mitmachprojekt. Es geht mehr darum, befähigt zu werden, als versorgt zu werden. Es geht nicht zuerst darum, zu konsumieren und aus einem Konsum zu kritisieren, sondern es geht darum, zu motivieren uns gegenseitig und zu aktivieren. Wenn ich das Konzept von Kirche, das im Neuen Testament beschrieben wird, richtig verstanden habe, ist das eine Art von Gott geschaffener Gemeinschaft, die sich umeinander und um andere kümmert und bemüht und wo gerade dadurch gemeinsames geistliches Wachstum und persönliche Entwicklung passiert. Und davon spricht der Apostel Paulus in diesem Brief schon 55 nach Christus, in diesem Brief, den er an Menschen der Kirche in Rom geschrieben hat. Ein Brief, der schon deshalb für uns interessant ist, weil es ein Brief an eine Kirche in einem Großstadtsetting ist, was uns ja auch betrifft. Und eigentlich hatte ich vor, heute nur über die Verse 3 bis 8 zu sprechen. Ich wollte unsere Unterschiedlichkeit und die gegenseitige Ergänzung herausstellen und darüber nachdenken, dass wir als Kirche auch wie ein Körper funktionieren, bei dem sich die verschiedenen Körperteile ergänzen und unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Und wir alle haben Potenzial und wollen das entfalten. Und ich war gedanklich schon relativ weit, bis ich dachte, irgendwas fehlt hier. Ich habe irgendwas Wesentliches übersehen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie das für dich klingt, wenn du heute vielleicht zum ersten Mal hier im Gottesdienst bist und das dann hörst und dann denkst, ja, war ja klar. Jetzt bin ich da und schon wollen sie was von mir. Oder wie es für dich klingt, für dich, wenn Glaube und Kirche schon lange zu deinem Leben dazugehört, dann sollte das mehr sein als eine kreative Werbeveranstaltung und eine flammende Rede für Mitarbeit und für Hingabe, unterstützt und gewichtet von einem Bibeltext, damit ihr es auch wirklich ernst nehmt. Dann dachte ich, ja, aber geht es nicht darum in diesem Text? Es geht hier um persönliche Hingabe an Gott, das ganze Leben als Gottesdienst, Einsatz für Gott und Kirche, lebendiges und heiliges Opfer, einzig angemessene Antwort, neues Denken. Ja, es geht darum, es steht hier und wir wollen ernst nehmen, was in Gottes Wort steht. Aber stell dir kurz vor, du bekommst einen langen Brief, angekündigt als gute Nachricht, und fängst auf Seite 12 an zu lesen. Dafür müssen wir dringend das Dach erneuern, die Heizungsanlage und Elektrik muss komplett ausgetauscht werden, aber damit das Sinn macht, sollten unbedingt Fenster und Türen erneuert werden. Es wird viel Kosten und viel Arbeit bedeuten, aber so ist das eben für einen Hausbesitzer. Und dann geht es weiter. Und wenn du das lesen würdest, würdest du dich wahrscheinlich fragen, was soll das? Das klingt nicht nach guter Nachricht. Ich bin handwerklich nicht fit. Ich habe kein Geld, ich habe auch keine Zeit und bis gerade wusste ich nicht mal, dass ich ein Haus besitze. Warum? Weil du die ersten 11 Seiten dieses Briefes nicht kennst oder nicht gelesen hast. Indem dir mitgeteilt wird, dass deine Tante, die du immer unglaublich sonderbar und komisch fandst und von der du dachtest, dass sie dich nicht leiden kann, die hat dir ein Haus vererbt. Und dazu noch so viel Geld, dass sämtliche Rechnungen von Fachleuten bezahlt werden und trotzdem noch so viel Geld übrig ist, um ein sorgenfreies Leben zu führen. So ähnlich könnte dieser Text wirken auf uns, wenn wir übersehen, dass Paulus schon 11 Seiten lang, 11 Kapitel lang vorher etwas beschrieben hat. Und deswegen startet er mit dem Hinweis, ich habe euch vor Augen geführt, 11 Kapitel lang, wie groß Gottes Erbarmen ist. Sprich, was ihr alles bekommen habt. Und mit dieser Info wird plötzlich klar, die Anforderungen, die dieser Text, die Gott an uns stellt, der Aufwand, die Hingabe, sie sind da, aber die bilden nicht den Anfang unserer Gedankenkette im christlichen Glauben. Und wenn wir das nicht bemerken, dann kommen wir an einer komplett falschen Stelle raus. Dann wird aus Gnade dem bedingungslosen Geschenk, nämlich eine Gnade unter bestimmten Umständen, nämlich abhängig von unserer Leistung. Dann klingt dieser Text nämlich so, wenn ihr euch Gott mit eurem ganzen Leben und mit einem neuen Denken und mit einem heiligen Verhalten und mit Mitarbeit und Hingabe zur Verfügung stellt, dann gefällt das Gott. Dann steht am Anfang die Leistung der Hingabe, die dann überprüft und bewertet wird von Gott und wo es dann Daumen hoch gibt oder eben Daumen runter. Und vielleicht hast du ein distanziertes Verhältnis zu Gott oder zur Kirche oder zum christlichen Glauben, weil dieses Verständnis Teil deiner Biografie ist und weil das deine Vorstellung von Glauben ist und weil du genau darauf keinen Bock hast. Aber zum Glück beginnt weder dieser Abschnitt noch dieser Brief genau so. Paulus hat schon 11 Kapitel lang über Gottes Erbarmen, seine Barmherzigkeit geschrieben und daran erinnert er in Vers 1. Und deswegen habe ich die Verse 1 und 2 unbedingt noch dazu genommen und das war genau das, was gefehlt hat. Die eigentliche gute Nachricht für uns als Kirche ist nämlich gar nicht, jeder kann irgendwas und es gibt viele Freiwillige. Und je mehr mitmachen, desto weniger tut's weh. Die eigentliche gute Nachricht ist die von Gottes Erbarmen. Gottes Barmherzigkeit bildet das Fundament des christlichen Glaubens. Gottes Barmherzigkeit bildet das Fundament des christlichen Lebens. Gottes Barmherzigkeit bildet das Fundament von uns als Kirche. Ich lese euch mal die Zeilen vor, die Paulus in seinem Brief unmittelbar vor diesem Abschnitt geschrieben hat. Da sagt er, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Und ihm gebührt dafür die Ehre. Für immer und ewig. Und dann geht es weiter mit unserem Text. Und Paulus sagt, nachdem ich euch das vor Augen geführt habe, nachdem ich euch daran nochmal erinnert habe, merkt ihr doch selbst, wie eine angemessene Antwort darauf aussehen müsste. Wenn das wirklich stimmt, dann verändert das ein gesamtes Leben. Stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich so gut an Gottes Erbarmen? Vielleicht ging es bisher auch ganz gut ohne. Schon immer und überall haben Menschen ein Problem mit Gott. Wir drücken das unterschiedlich aus. Manche Menschen versuchen ihn komplett zu ignorieren. Andere klagen ihn an. Wieder andere adressieren ihre Fragen und Zweifel direkt an ihn, egal wie gut jemand Gott kennt. Es bleiben Fragen offen. Und es werden Restzweifel bestehen bleiben. Ihm trotzdem zu vertrauen, das nennt man Glauben. Und Glauben ist ein Geschenk Gottes, unabhängig von dem, was wir in die Waagschale werfen. Unabhängig von dem, was wir leisten und bringen. Und irgendwie drückt sich dieser Glaube auch ganz unterschiedlich bei uns aus, weil wir Menschen unterschiedlich sind. Manchen fällt es leichter zu glauben, anderen fällt es schwerer. Es gibt viele Faktoren, die da mit reinspielen. Aber Glaube ist und bleibt ein Prozess. Gottes Erbarmen bedeutet, er wendet sich uns zu, trotz unserer kritischen Haltung ihm gegenüber. Obwohl wir denken, dass er ein bisschen komisch ist, wie die Tante. Und obwohl wir das denken, schenkt er uns Aufmerksamkeit und Liebe und Vergebung und Trost und Rettung, weil er weiß, wie dringend wir ihn brauchen. Und das nennt man Gnade. Ein unverdientes und bedingungsloses Geschenk. Und diese Gnade zeigt ganz viel von Gottes Charakter. Ich zitiere nur mal eine einzige Stelle aus dem Alten Testament, in der Gott beschrieben wird. Da heißt es, Gott ist ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Liebe und Treue. Das Konzept davon, einen Gott durch Opfer versöhnlich stimmen zu müssen, gab es auch schon zu fast allen Zeiten. Und in allen Religionen. Und auch wenn das für unsere Ohren heute etwas komisch klingt, für die Empfänger in Rom waren die Gedanken an blutige, tödliche Opfer, die Schuld gesühnt haben, nicht ungewöhnlich. Was aber ungewöhnlich ist, Paulus schreibt hier, die einzige angemessene Reaktion auf Gottes Erbarmen ist ein lebendiges Opfer. Das ist nicht ein Widerspruch in sich, ein lebendiges Opfer. Nicht, wenn wir uns anschauen, was Paulus vorher 11 Seiten lang im Brief erklärt hat. Um Gott versöhnlich zu stimmen, auch den christlichen Gott, braucht es ein Opfer, wie bei allen anderen Göttern in allen Religionen. Aber von unserer Seite ist kein Opfer mehr nötig, um ihn zu besänftigen. Weder Gehorsam, noch Leistung, noch Hingabe, noch Blut, noch Mitarbeit, noch Disziplin, sondern einzig und allein Glaube, Vertrauen. Warum? Weil es ein einziges, blutiges, tödliches Opfer in der Geschichte dieser Welt gegeben hat, das ausreicht, um alle Schuld zu allen Zeiten von allen Menschen zu sühnen. Das heißt, die Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Und das ist einmalig, das gibt es sonst in keiner anderen Religion. Und deswegen ist das so außergewöhnlich und auch so schwer zu verstehen. Es gab ein umfassendes Opfer, das der perfekte Ausdruck von Gottes Erbarmen war, nämlich der Tod von Jesus Christus, dem Sohn Gottes am Kreuz, durch den Gott selbst dafür gesorgt hat, dass die Beziehung zwischen ihm und uns wieder in Ordnung kommen kann. Aber es war eben auch nicht nur sein Tod, sondern auch seine Auferstehung. Und deswegen kann Paulus hier von einem lebendigen Opfer als Reaktion auf diese gute Nachricht von Gottes Erbarmen sprechen. Eine quicklebendige Reaktion aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Es ist Gottes Erbarmen, das ein neues Leben, neues Denken, neues Verhalten möglich macht und dem unsere alten Denkweisen, unser altes Leben und unser altes Verhalten zum Opfer fallen. Alles, was vor der Info von Gottes Erbarmen unser Leben ausgemacht hat, wird neu. Wir können aufhören, alles im Griff haben zu wollen, weil wir einem Gott gehören, der alles im Griff hat. Wir können aufhören, ständig zu behaupten, wir wissen, wie das Leben funktioniert, weil wir einem Gott gehören, der weiß, wie das Leben geht. Merkt ihr diesen Unterschied zwischen vorher und nachher? Und wenn du jetzt vielleicht denkst, das ist mir alles viel zu fanatisch, ich will meine eigenen Gedanken, Wünsche, Ziele, Vorstellungen, Ideen gar nicht loslassen. Warum sollte ich? Naja, weil wir das an anderen Stellen auch machen. Für Dinge und Überzeugungen, die uns wichtig sind. Es gibt keinen Traumpartner, ohne dafür auch andere Dinge loszulassen, zu opfern. Und wir machen es trotzdem. Es gibt auch keinen Traumjob, ohne dafür andere Dinge zu opfern. Zeit, freie Abende, was auch immer. Und wir machen es trotzdem. Wir geben uns mit vollem Einsatz hin, wir opfern etwas, weil oder wenn wir wissen, dass es sich lohnt dafür. Und genau das beschreibt Paulus hier, nachdem er seitenweise Gott vorgestellt hat und den Wert eines Lebens mit Gott. Nachdem ich euch das vor Augen gestellt habe, lädt er zu einem Leben der Hingabe an diesen Gott ein, zu einem Leben, bei dem nicht der Burnout am Ende steht, nicht Tod durch Erschöpfung und Aufopferung, sondern ewiges Leben. Und dieses Wissen als Grundlage, das verändert einen Menschen von innen, weil es uns an unsere neue und einzigartige Identität heranführt. Obwohl wir nicht so sind, wie wir sein sollten, nimmt Gott uns an. Habt ihr das gehört? Obwohl wir nicht so sind, wie wir sein sollten, nimmt Gott uns an. Und er gibt uns etwas, was wir uns niemals selbst verdienen könnten. Kurz bevor Jesus bei diesem Opfer am Kreuz gestorben ist, hat er einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Es ist vollbracht. Alles, was notwendig ist, ist getan. Alles, was nötig ist, um vor Gott gut dazustehen, hat jemand übernommen. Es ist für dich durch Jesus erfüllt. Und nichts, was wir machen, wird es besser machen. Und nichts, was wir nicht machen, wird es irgendwie abschwächen können. Und nachdem ich euch das vor Augen geführt habe, ist das die Basis für eine innere, veränderte Haltung, die sich dann auch an konkreten, veränderten Handlungen zeigt. Es führt zu einer veränderten Sicht auf Gott. Und diese veränderte Sicht auf Gott führt zu einer veränderten Sicht auf das Leben, auf uns selbst, auf andere Menschen, auf Prioritäten, auf Dinge, die wir können, auf Möglichkeiten, auf Begabungen, auf Fähigkeiten und auch auf Grenzen. Aber am Anfang steht das Bewusstsein davon, was Gott für uns getan hat. Und daraus entsteht eine quicklebendige Kirche, in der quicklebendige Menschen sich gegenseitig fördern und ergänzen und ermutigen und ihr Potenzial ausschöpfen. Und dann beschreibt Paulus exemplarisch, wie das aussehen kann. Diese Liste ist nicht vollständig. In mindestens 3 weiteren Briefen im Neuen Testament ist eine ähnliche Liste, mal mit einem anderen Schwerpunkt, mal was hinzugefügt. Und er sagt dann, die begabt sind, prophetisch zu reden, das heißt von Gott in das Leben von Menschen hineinzusprechen, sollen das, wie es der Glaube voraussetzt, machen. Die praktisch begabt sind, sollen diese Gabe einsetzen. Die gut lehren können, sollen anderen etwas beibringen. Die seelsorgerlich begabt sind, sollen anderen zuhören und helfen. Die materiell reich gesegnet sind, sollen anderen damit helfen. Die für andere Verantwortung tragen, sollen das mit Hingabe tun. Die sich um andere Menschen kümmern, sollen das fröhlich tun. Und als Veranschaulichung dafür benutzt Paulus das Bild vom Körper. Das Gesamtgefüge profitiert von den Fähigkeiten und der Unterschiedlichkeit der einzelnen Körperteile. Und es gibt in diesem Text keine Wertung. Es ist einfach nur Ergänzung. Nichts ist mehr oder weniger wichtig. Gottes rettendes Wesen, sein Erbarmen kennenzulernen, ist so riesig, dass das niemals ohne Reaktion bleibt. Entweder wir gehen auf Distanz und werden kritisch dem gegenüber, das ist aber auch eine Reaktion. Oder wir kommen diesem Geheimnis des Glaubens ein Stück näher und öffnen uns ein bisschen mehr. Wer Gnade auch nur ansatzweise so versteht, wie Gott sie gemeint hat, der muss erstens nur mal in den Spiegel gucken und sagen, was verdiene ich wirklich? Und das führt zu Dankbarkeit. Und Dankbarkeit führt zu Veränderung. Und Veränderung führt zu Hingabe. Und nicht umgekehrt. Hingabe führt nicht zur Annahme bei Gott. Eine ganz wichtige Entscheidung. Und je mehr wir Gottes Gnade verstehen, desto mehr Auswirkungen wird das haben. Glaube ist ein Geschenk und eine persönliche Veränderung wächst mit dem persönlich wachsenden Glauben. Und Dinge, die wir uns jetzt vielleicht niemals vorstellen können oder uns vor einem Monat noch niemals vorstellen konnten, werden jetzt plötzlich irgendwie gar nicht mehr so abwegig und möglich. Und das beantwortet eine weitere und die letzte Frage, die mir häufig auch gestellt wird, weil sie viele Menschen beschäftigt. Wenn doch dann aber alles gemacht ist, wieso sollte ich mich dann Gott hingeben? Also wieso sollte ich dann gehorsam sein? Verleitet dieses Wissen nicht zu Gleichgültigkeit? Na, dann ist es ja auch egal. Und ich versuche dann immer eine Gegenfrage zu stellen und sage, lass uns mal über eine bessere Alternative nachdenken. Wäre Druck oder Appelle eine bessere Alternative? Und da müssen wir oft aufpassen, dass wir uns in diesen Gesprächen nicht im Kreis drehen, weil ein Gott, der Druck macht, das kann kein Gott der Liebe sein. Ein Gott, der aus Liebe Freiheit gibt, ja, den wollen wir auch nicht. Ja, was denn? Falls du einen Partner hast, versuch mal mit Druck deine Ziele zu erreichen. Okay, ein paar haben es schon versucht. Falls du Kinder hast, versuch mal mit Druck zu arbeiten. Falls du Mitarbeiter hast, ist Druck das, was zu motivierten Mitarbeitern führt? Wie ist es bei dir selbst? Ist Druck das richtige Mittel, um dich zu motivieren? Druck führt vielleicht zu einer kurzfristigen Veränderung durch einen Aha-Moment oder durch einen Schock-Moment, aber führt niemals zu einer langfristigen Herzensveränderung. Niemals. Und das weiß auch Gott. Und deswegen schlägt er hier diesen Alternativweg vor. Ermahnung oder Hinweis, das ist das gleiche Wort, auf der unerschütterlichen Basis von bedingungsloser Liebe. Ermahnung, die ganz anders klingt, auf der unerschütterlichen Basis von bedingungsloser Liebe. Das schafft Veränderung. Und deswegen betont Paulus das hier. Und wenn wir die Gedanken an Gottes Erbarmen wirklich zulassen, wenn wir erlauben, dass sie unser Herz erreichen, dann werden sie unser Denken verändern. Sowohl über Gott als auch über uns. Und je mehr wir verändert werden, desto mehr wird sich auch unsere Kirche verändern. Und je mehr wir uns als Kirche verändern, desto mehr wird sich auch unsere Stadt verändern. Deswegen sind wir Kirche für die Stadt und in der Stadt und nicht irgendwo abgeschlossen. Und unser Verhältnis zu dem, was wir haben und können, wird sich verändern, weil alle können etwas. Alle. Und unser Verhältnis zu dem, was wir nicht können, wird sich auch verändern. Niemand muss alles machen. Unser Wert hängt nicht an unserem Tun. Dein Wert hängt nicht von deiner Leistung ab. Du bist angenommen, egal wie viel du tust. Und dass du heute hier mit deinen Gaben in dieser Runde sitzt, ist kein Zufall, sondern sehr wahrscheinlich braucht irgendjemand, um geistlich wachsen zu können, genau das, was du mitbringst. Und sehr wahrscheinlich sitzt hier irgendjemand, der genau das hat, was du brauchst, um geistlich zu wachsen. Und das bedeutet es, Gott besser kennenzulernen. Und so funktioniert Kirche. Und das ist einzigartig. Ich habe diese Bibelstelle schon häufig mit Druck gehört. Und ich muss bekennen, ich habe sie wahrscheinlich auch schon häufig mit Druck weitergegeben. Und auf der einen Seite schäme ich mich dafür und auf der anderen Seite freue ich mich darüber, dass ich bei einem Text, den ich schon so oft gelesen hatte, diese Entdeckung machen durfte. Das sind gute Nachrichten für eine leistungsorientierte Persönlichkeit in Potsdam 2019. Und ich wette auch für dich. Auf der Grundlage von Gottes Erbarmen können wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Ich brauche euch. Und ihr braucht mich. Wir brauchen uns. Wir sind Geschenke füreinander. Und deswegen ist es uns als Kirche wichtig und deswegen haben wir das im Konzept verankert, dass wir diesen Geschenken, euch, uns, Raum geben und eine Atmosphäre schaffen wollen, in der es möglich ist, Dinge auszuprobieren, in der es erlaubt ist, Fehler zu machen und wo wir uns gegenseitig ermutigen wollen, auch besser zu werden in dem, was wir tun. Unser Potenzial entfalten. Wir wollen Gottes Erbarmen und die gute Nachricht und die von der unverdienten Gnade immer und immer und immer und immer wieder betonen. Und wir werden damit nicht aufhören, weil das die Basis ist. Sie ist es, die unser Herz verändert. Und die die Basis schafft, auf der wir uns gemeinsam entwickeln und uns motivieren und aktivieren können, statt zu konsumieren und zu kritisieren. Und wenn konsumieren und kritisieren mal dran ist, dann können wir das machen, aber auf einer ganz anderen Basis. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und wir werden weiter diese Vision von einer lebendigen Kirche verfolgen, in der wir Dinge loslassen, unsere Hände aufmachen und uns als quicklebendige Opfer hingeben und so Wachstum möglich ist und unser Miteinander und das Miteinander der Stadt dadurch geprägt wird und wir damit Gott ehren. Und dann schließt sich der Kreis. Und jetzt lese ich euch nochmal die Verse 1 und 2 vor. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, ich habe es versucht, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre, hier steht im Griechischen, man kann auch sagen, der sprechende Gottesdienst. Das spricht sehr laut. Und dazu fordere ich euch auf der Basis der unerschütterlichen Liebe. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Amen.